Hallo, liebe Leute nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio. Folge 120.
120 Ausgaben schon.
Genau, und wir haben einen Gast heute und wir sprechen über die Entwicklung von OpenWRT One mit John Crispin.
Hallo, John.
Moin, hallo. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr schön, deine Stimme zu hören.
Sehr gern. Wir hatten ja schon in der letzten Sendung mal kurz den OpenWRT One angeschnitten. Da gab es ja zum Battle Mesh eine kleine Vorstellung von Daniel zu dem Gerät oder über das Gerät. Und heute wollen wir einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und damit kommen wir wieder zu dir, John.
Genau. Niemand weiß so gut Bescheid wie du in diesem Punkt, würde ich sagen.
Vielleicht kannst du ja, genau. drei Worte zu dir kurz sagen.
Ja klar, also ich mache OpenWRT schon seit knapp 20 Jahren und wir haben jetzt zum 20-jährigen Jubiläum, haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwie mal was Schönes machen. Die Idee, eine eigene Platine zu bauen, hatten wir das erste Mal, das war 2017, da war der OpenWRT Summit in Prag. Und da haben wir dann abends irgendwie noch im Restaurant gesessen und gesagt, wäre mal toll, sowas zu machen. Aber irgendwie, war nicht die richtige Hardware da. Wir hatten dann auch kein ODM. Und dann irgendwie Ende letzten Jahres, im Dezember, saßen wir dann wieder da und haben mal ein bisschen geredet und haben über die Banana Pies, die gerade rausgekommen waren, ein bisschen uns unterhalten und haben gesagt, eigentlich ist das so schon relativ nah dran an dem, was wir damals 2007 so besprochen hatten. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einen Abend mal ein paar E-Mails geschrieben und mal so ein bisschen rumgefragt und gesagt, ist so mit dem ODM bei Banana Pie und bei MediaTek mal angefragt und gesagt, wenn wir sowas bauen würden, hättet ihr da dran Interesse, könntet ihr uns da helfen? Und da kam dann auch relativ schnell sehr positiver Feedback. Und dann haben wir uns hingesetzt. Das habe ich mit Daniel und Pepe und Felix telefoniert. Haben wir mal so ein bisschen besprochen, wie wir uns sowas vorstellen. Und dann kamen die wahnsinnigsten Ideen. Wir wollen halt 5x10 Gigabit und SFP-Ports und WLAN 7 und alles, was der Markt oder die Hardware hergibt, alles haben. Und haben dann immer, wenn wir so, wollen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5G-Modems unterstützen oder wollen wir dies oder das haben. Und es endete immer damit, dass wir dann sagten, eigentlich gibt's so eine Hardware schon. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir eigentlich so genau uns andersrum machen, dass wir eigentlich was ganz Simples, was ganz Kleines machen, was im Nachhinein auch Sinn macht, weil es war doch schon ein extremer Aufwand, das alles zu planen, die ganze Hardware zu designen, und wir hätten uns sonst auch, glaube ich, so ein bisschen übernommen. Und dann fiel uns auf, dass das zeitlich eben auch mit dem allerersten Commit im alten CVS übereinstimmt. Der war dann halt im März 2004, also das war quasi der älteste Commit, den wir je gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nennen wir das Ding einfach Hardware 2403, dass wir so auch hier am Naming-Pattern von den Software-Releases quasi dran sind. Und dann ging quasi die Designphase los, ne? Dann ging die eigentliche Arbeit los, ja.
Genau, also es gab ja auch schon andere Projekte, die versucht haben, so Open Hardware zu machen, wie der Libre Mesh Router oder der Libro Router. Und da hat man ja auch gesehen, dass das auch eine sehr aufwendige Arbeit ist, so ein Gerät überhaupt erstmal zu designen und da auch was hinzustellen, was A, von vielen Leuten irgendwie gewünscht wird und B, was bezahlbar ist und C, herstellbar ist.
Ja, meistens ist das Problem dann bei der Bezahlbarkeit, weil es erstmal kleinere Serien sind und da gibt es dann ja so einen Punkt, wo es noch relativ teuer ist.
Ja, genau. Also bei uns ist der Ansatz ja so, dass wir, das habe ich dann mit dem Piotr aus Warschau habe ich das zusammen gemacht, dass wir uns mal hingesetzt haben, überhaupt überlegt haben, welchen Chip benutzen wir, welchen WLAN-Chip benutzen wir, was für Flash wollen wir haben. Und dann haben wir halt mal geguckt, welche Pins werden wie verbunden. Ne? Man hat ja so viele GPIOs an so einem Prozessor und die haben dann verschiedene Funktionen. Und dann haben wir halt mal eine Excel-Tabelle quasi aufgemacht und haben einfach mal geguckt, was geht denn da, was für Kombinationen sind machbar. Wir haben da bestimmt 2-3 Wochen lang jeden zweiten Tag 2 Stunden telefoniert, bis wir dann irgendwie an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, fühlt sich schön, fühlt sich rund an, das wollen wir so machen. Wir haben dann die tatsächliche Hardware-Design haben wir ja nicht selber gemacht, sondern das hat dann Banana Pi der ODM gemacht. Also, soweit ich das weiß, sind die ganzen anderen Libre-Hardwaren, da haben dann die Leute, die das quasi vorangetrieben haben, die haben dann auch selber das Layout gemacht und die Schematics. Das haben wir tatsächlich nicht selber gemacht. Also da hat uns dann der ODM geholfen, weil die einfach auch ja andere Kapazitäten, Erfahrung haben. Ne? Die haben ja den MediaTek SoX schon diverse Platinen gebaut. Die wussten schon, was sie machen. Das hat uns natürlich sehr viel Zeit und Arbeit gespart.
Ja, das ist gar nicht so ohne. Man muss dann die Geräte kalibrieren. Man muss so bestimmte Zertifikate dafür erstellen lassen. Also das macht Libre Router auch nicht. Das haben wir bei Village Telco damals auch nicht gemacht.
Ach so, okay. Gut. Das, okay. Ja, genau. Und dann, ja, der ODM hat uns aber die gesamten Schaltpläne und das ist alles komplett Open Source. Das haben wir jetzt tatsächlich, die haben das mit irgendeiner, ja, keine Ahnung, welche Software gemacht. Wir haben jetzt aber noch so ein Modul besorgt, mit dem man das als Keycard exportieren kann. Das heißt, wir veröffentlichen auch die gesamten Schematics als Keycard-Dateien, dass da jeder reingucken kann, was natürlich super toll ist. Mhm. Dann haben wir halt noch mit MediaTek gesprochen, dass die gesamten Programming-Manuals, also die ganzen Registerbeschreibungen und na, alles quasi, was man so braucht, um so mit so einem SOC quasi zu arbeiten, das wurde veröffentlicht. Das ist auch schon auf dem OpenBRT-Download-Server. Das sind 3 PDFs mit, ich glaube, 2400 oder 2500 Seiten. Da ist halt echt richtig, das ist quasi alles drin. Es fehlen so ein paar Sachen, die scheinbar so als proprietary betrachten. Also wir haben halt keine detaillierte Info zu dem Wireless Mac. Also das gibt, glaube ich, heutzutage kein Silicon Vendor mal eben so raus. Aber sonst ist da eigentlich vollständig alles dabei. Das war natürlich super, dass die das quasi so als Open Plattform veröffentlicht haben und uns auch die Erlaubnis gegeben haben, dass wir das weiter teilen dürfen. Und das war natürlich super.
Ja, also kann man zusammenfassend sagen, das Gerät wird so Open Source es geht sein.
Ja. Genau, also klar, man hat immer heutzutage, es gibt irgendwelche Firmware, ne, gerade im WLAN-Bereich mit WLAN 6 und WLAN 7 hat man nur ein paar Dinge, die so pseudo-real-time sein müssen. Das kannst du nicht in Linux direkt abbilden, das muss in der Firmware auf irgendeinem extra Mikrocontroller laufen, das kriegt man natürlich nicht. Und bei dem 2,5 Gigabit Ethernet-Port, da läuft in dem Chip auch noch eine Firmware. Mhm. Abgesehen von den beiden ist mir jetzt nichts bewusst, was nicht Open Source ist. Wir haben auch alles mit dem aktuellen Kernel schon am Laufen, aktuelles U-Boot. Der Ansel, der hat gerade noch mal ganz viele Patches geschickt an den U-Boot, den Bootloader, an die Mailingliste, dass wir schön upstream haben. Ja, also wir haben quasi das mit Open Source so weit ausgereizt, wie es geht.
Ja, genau. Wie ist denn der aktuelle Stand bei der Entwicklung? Also unsere Hörer wollen ja gerne wissen, wann können sie so ein Gerät in den Händen halten oder irgendwo käuflich erwerben? Oder wie ist da, ja, ist da, ja, genau, der Zeitplan am Ende?
Also es ist so, wir hatten am Anfang 3 Geräte bekommen und ein Gehäuse. Das war auch, das hatte ich Daniel dann direkt gegeben, eine Platine und ein Gehäuse, dass er das zum Battle Mesh mitnehmen kann. Beziehungsweise 2 Platinen hatte ich ihm gegeben. Kurz drauf kamen nochmal 13 weitere an. Also weil wir am Anfang hatten wir 15 Stück produziert, haben erstmal nur 3 hierher besorgt. Für den Fall, dass noch irgendwas geändert werden muss, dass der ODM noch ein paar Drähte löten muss oder so. Haben dann relativ schnell festgestellt, dass eigentlich alles funktioniert. Es gab Probleme mit dem 2,5 Gigabit Ethernet-Port, wo nur 1 Gigabit funktionierte. Und sonst lief alles. Genau, und dann wurde da auch kurz drauf die Lösung gefunden. Es gab dann einen Fix in Hardware und dann kamen die schlechten Nachrichten, dass die Lieferzeit von dem Main System on Chip, also der CPU, ist 10 Wochen. Mhm. Was aber auch nicht nur uns betraf. Ich habe dann mal so ein bisschen rumgefragt. Der 7981 von MediaTek, der ist super erfolgreich und super beliebt im Augenblick. Und die haben einfach sich verkalkuliert und nicht genügend Dinger produziert. Und dann mussten wir halt warten, bis dann neue produziert wurden. Gut. Die kamen dann tatsächlich letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag an. Und entweder ging heute oder morgen die Vorserienproduktion schon los, wo nochmal 100 weitere Geräte jetzt gebaut werden. Davon kriege ich auch 50. Die verteile ich dann nochmal so an interessierte Leute, dass nochmal so final getestet wird. und dann geht die Massenproduktion los. Ja. Und die 50 Geräte, die jetzt gerade produziert werden, die sind auch schon voll mit dem Metallgehäuse, mit dem Kühlkörper, fertig kalibriert. Die haben MAC-Adressen, die kommen in einem ganz tollen, recycelten braunen Pappkarton mit Antennen, fertig zusammengebaut.
Ah, sehr schön.
Also quasi so das finale Produkt. Ja.
Finally gibt es jetzt auch ein Gehäuse, weil zum Battle Mesh waren da noch viele Fragezeichen, was Gehäuse angeht, genau. Zum Beispiel.
Ich habe auch schon gedacht, ob ich den 3D-Drucker mal anschmeiße.
Nee, das ist so der Hauptkörper ist eluxiertes Aluminium und dann ist vorne und hinten so aus Stahl irgendwie CNC gefräst so eine Platte dran. Ist in einem wunderschönen OpenWRT-Blau und hat vorne drauf ein schönes One-Logo gedruckt.
Es ist vielleicht noch zu früh, dich das zu fragen, aber wenn das dann tatsächlich für die General Audience verfügbar ist, was wird es dann ungefähr kosten?
Wir hoffen immer noch, dass es maximal $100 sein wird. Wobei, das ist quasi $100, wenn du es dann halt in China bei AliExpress oder Banana Pie direkt bestellst. Ne? Da kommen dann nochmal $5 Porto und dann eben 19% Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Genau, ja. Also man kommt so bei $120 ungefähr raus.
Genau, wobei dazu muss ich sagen, da inklusive dessen sind $10 von dem Verkaufspreis gehen als Spende an OpenWRT.
Ja, das ist sehr, sehr vernünftig. Aber möglicherweise wird es halt eben nicht bloß $100 kosten. Ne? Das weiß man dann am Ende.
Klar, also bei den Stückzahlen, die wir machen, ist das halt... mir wurde häufig die Frage gestellt, warum soll ich denn das jetzt kaufen? Ja, ich habe ja auch den Router, den kann ich jetzt bei Mediamarkt oder Saturn kaufen, der ist ja billiger und besser. Ich bin mir sicher, dass für viele Anwendungsfälle gibt es für den Use Case bessere Geräte, die man benutzen kann, die man auch sicherlich verfügbarer und billiger hat. Dass wir jetzt mit einem Plastikgehäuse-Router von TP-Link nicht mithalten können, das wussten wir von Anfang an. Das war auch nicht unser Ziel. Ja. Es geht ja nicht darum, dass wir hier neue Produktserie in den Markt bringen und jetzt der Platzhirsch bei den OpenWRT-Routern werden. Ja, das Ziel war ja, dass wir als Projekt einfach mal gucken, können wir sowas machen? Wie geht das eigentlich? Welche Schritte sind da involviert? Mit wem muss man reden? Kriegen wir das hin, dass das Ding halt so Open Source wie möglich ist? Ja? Mhm. Es sind auch so viele so Seiteneffekte. Wir haben uns zum Beispiel einen kompletten OUI-Block organisiert, dass die MAC-Adressen sind halt mit einer OpenWRT OUI jetzt und wenn dann Wireshark das nächste Mal ein Update macht von der OUI-Datenbank, dann sieht man halt in Wireshark auch, da steht dann OpenWRT quasi als Präfix von der MAC-Adresse. Und diese MAC-Adressen, wir werden das noch irgendwie mal auf der Mailingliste beschreiben, dass wir so einen gewissen Teil davon auch einfach für Custom Home Use freigeben. Dass wenn Leute wollen, können sie halt diesen Block benutzen, den werden wir nie auf Geräte flashen. Und das hat dann so Nebeneffekte. Wir können jetzt zum Beispiel in Wi-Fi Beacons gibt's ja den Vendor-ID. Da können wir jetzt mit einer OpenWRT-ID unsere eigenen IEs broadcasten. Ja. Ich glaube, das ist das Freifunk Lübeck oder Leipzig, ich weiß gar nicht. Die haben auch so ein Vendor-IE, wo sie den aktuellen Status von den Mesh-Nodes quasi broadcasten. Mhm. Und dann auf ihrem App kannst du das dann anzeigen, auch wenn du nicht assoziiert bist. Ja, sowas kann man dann halt eben, dass man einfach sagt, hier, ihr könnt halt den Präfix könnt ihr halt für euch benutzen. Yep. Ja, dass man da nicht irgendwie einen Präfix nehmen muss.
Wo du gerade Freifunk Lübeck erwähnt hast, schöne Grüße an alle Mithörer, die sich über Freifunk Lübeck zugeschaltet haben. Der liebe Linus hat nämlich einen Livestream in das Freifunk Lübeck-Netz über irgendwelche Multicast-Geschichten gestartet.
Ja, aber es gibt schon ein paar schöne Alleinstellungsmerkmale von der Hardware, würde ich sagen. Also wie viele Geräte gibt es, wo man so eine M2-SSD als Festplatte mit reinstecken kann? Welche dieser Geräte, die so konsumermäßig aussehen, wird mit USB-C Power Delivery versorgt oder verfügt über PoE? Ja, also das sind schon einige Sachen dabei. Oder dass man das Gerät nicht zerflashen kann, weil man umschalten kann zwischen einem 128 Megabyte NAND-Speicher und einem NOR-Speicher, wenn ich jetzt nicht falsch liege.
Ja, genau. Das ist sogar, ja, okay, können wir kurz auf das Recovery-Konzept eingehen. Also erstmal, wir haben zwei Flash-Bausteine. Auf beide können komplettes Linux booten. Die Idee ist, dass der kleinere NorFlash, da ist ein Recovery-System drauf. Es gibt auch einen Jumper auf der Platine, wo man den kleinen NorFlash in Hardware schreibgeschützt machen kann. Das ist auch der Default-Zustand. Bedeutet, dass wenn man irgendwas auf dem LAN-Flash, das ist dann das Primärsystem, irgendwas ist kaputt, bootet nicht mehr, sogar wenn der U-Boot, also der Bootloader kaputt ist, dann kann man einfach auch den DIP-Switch umschalten, dass er quasi von NOR bootet, USB-Stick reinstecken mit neuen Images und beim Power-On einfach einen Knopf gedrückt halten und dann macht er halt ein komplettes Recovery von Bootloader, UBI-Volume, Linux, Root-File-System etc. Das ist jetzt nur eine, es gibt noch diverse andere Sachen mit TFTP und so weiter, das wird dann irgendwie nochmal im Wiki alles geschrieben. Ja genau, dann M2 war mir persönlich ganz wichtig, weil ich will das so ein bisschen containermäßig machen. Wir sind da ein bisschen am Diskutieren, wir werden demnächst von OPKG weggehen auf APK als Paketmanager. Und mit APK kann man auch binäre Images ausliefern. Also sprich, man kann halt ganze Filesystem-Images als Pakete sozusagen haben. Das heißt, man kann dann einfach sagen, hier installiere mir mal meinen Edgard at Home, Pi-Hole, whatever Container und pack den mal bitte auf die SSD. Das ist ja im Augenblick gerade mit Edgard at Home, dass man immer diese 140 Megabyte, glaube ich, waren das, die man irgendwie freien Speicher haben muss, was das eigentlich gar nicht so brauchbar macht für so einen normalen Router. Ja, also das ist eigentlich, ich plane damit Container zu machen. Ich bin mir sicher, andere Leute machen auch noch andere Dinge. Was wir eben als nächstes machen, wenn die Hardware dann fertig ist, dass wir versuchen wollen, auch einfach mal ein Alpine oder ein Debian dann direkt von der SSD zu booten.
Genau.
Was natürlich auch sehr interessant wird.
Genau, es gibt ein Gigabyte RAM, was auch nicht von schlechteren Eltern ist und Dual-Core mit 1300 Megahertz.
Genau, kann man schon was mit anfangen. Ja.
Schönes Entwicklerboard für WLAN.
Ich glaube, das ist nicht nur ein Entwicklerboard.
Genau, also das war auch so die Idee. Hm. Ja, wir wollten quasi eine akademische Lernplattform machen als Einsteigergerät. Das ist für jemanden, der gerne mit Hardware baut, jemand, der das als Einsteiger mal lernen möchte, wie funktioniert die Hardware, ohne da irgendwie noch löten zu müssen oder eben auch Angst haben zu müssen, dass man es kaputt macht. Ist ja häufig dann im Forum, dass Leute sagen, hey, ich habe da irgendwie mit rumgespielt und jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss ich irgendwie lernen, wie JTAG funktioniert, was dann wieder quasi so eine Hürde ist. Mhm. Die Probleme hat man hier halt nicht.
Genau, und dann gibt es noch diesen Microbus. Das hat man ja fast auch nie, dass man dann exponierte GPIOs und so weiter hat, damit man da also fröhlich irgendwie Sachen noch tinkern und hacken kann.
Oder ein Display anschließen.
Genau, also Microbus, das ist so ein Standard. Kann man sich etwa vorstellen, wie der Extender-Port bei einem Raspberry Pi, den ja auch viele Leute dann auf andere Platinen raufgepackt haben. Wenn man sich halt an so einen Standard hält, dann kann man selber Platinen machen oder auch im Internet bestellen. Für diesen Microbus gibt's Platinen wie Sand am Meer, angefangen von irgendwelchen GPIO-Expandern über LED-Controller für so Lightstrips, GPS, Bluetooth, you name it. Also es gibt quasi alles. Ja, es ist ein schöner Extension-Port, finde ich.
Genau, und man kann auch.
Und wir hatten halt nicht genügend Pins frei, um den. Sorry, bitte?
Nee. Führ's einfach weiter. Also, ich meine, ich habe das hier gerade vor Augen. Man kann natürlich auch, man braucht keine Platinen. Man kann da einfach irgendwie mit Jumperkabeln dran gehen und seine eigene Hardware auch da dran stecken, wenn man da irgendwie Sachen entwickeln will. Oder, ja.
Genau, ja. Das ist auch ganz toll, die Leute von BeagleBone, ich glaube einer von den BeagleBone Boards, die haben auch einen Microbus und einer von deren Entwicklern, der pusht gerade ein komplettes Subsystem für Microbus upstream in den Linux-Kernel. Im Augenblick, wenn du jetzt irgendwie an den I2C oder was auch immer da was ranhängst, dann musst du ja den Device-Tree ändern, damit der Kernel das dann erkennt. Und das Neue ist, dass man dann so einen, es nennt sich ein Manifest-File, das ist, glaube ich, JSON-Format. Das lädt man dann irgendwie in den Kernel hoch und dann kann der Kernel automatisch eben dann die verschiedenen Busse, die da exponiert sind, rekonfigurieren und dann die entsprechenden Bauteile, die Treiber halt laden. Das wird natürlich sehr schön, weil man dann wirklich im laufenden System einfach mal sagen kann, hier, ich habe mir irgendwo eine Platine mit einem Lichtsensor oder was auch immer halt besorgt. Und die, wie du schon sagst, einfach mit Jumperkabeln dran und dann tippt man irgendwie ein bisschen in der Konsole und sagt, hier habe ich mein Manifest-File und dann funktioniert das halt. Das ist sehr angenehm.
Ja, also mir fallen spontan Sensoren ein, Displays, also so OLED-Displays beispielsweise oder LoRa-Modem auch.
Zum Beispiel. Genau, LoRa-Modems gibt es auch. Habe ich tatsächlich hier eins liegen. Display habe ich, GPS habe ich mir besorgt. Und dann habe ich, ich habe mir so einen ganzen Haufen einfach I2C und SPI-ROMs und NORS und EPROMs und so ganzen Kram besorgt, um einfach zu testen. Ja, das kostet dann $2.50 oder sowas, wenn du das bestellst. Das ist, wenn du es nicht selber machen möchtest. Das ist eigentlich sehr überschaubar und angenehm.
Ja, da sehe ich auch tatsächlich für Freifunk-Anwendungsfälle, also nicht für die normalen Billig-Router, die ins Fenster gestellt werden, aber ja, wo heutzutage Leute halt noch einen Raspberry Pi oder einen Mini-Server hinstellen, kann man halt sowas dann, könnte man in einem Gerät kombinieren und das irgendwo hinstellen und Sensoren anschließen oder Services laufen lassen. Wir hatten jetzt in Weimar zum Beispiel jemanden, der hat Duolen beobachtet in ihrem Brutkasten und hat da auch so ganz kompliziert noch einen Raspberry Pi mit hingesetzt, wo die Bilder dann gespeichert worden sind. Das könnte ich mir auf so einem Gerät wirklich gut vorstellen, dass das dann integriert einfach alles läuft.
Genau, du hast einen USB 2.0-Port, kannst du im Prinzip auch ganz einfach eine Kamera anschließen. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich finde, ihr habt bei der...
Was man auch noch sagen kann zu der Platine, das ist der, an der Vorderseite haben wir eine USB-C-Konsole, also dass man quasi von außen an die Konsole rankommt. Da ist der USB nach Seriellwandler ist schon mit drinne und da haben wir tatsächlich, also die meisten benutzen dann irgendwie Scilabs oder FTI, so die gängigen Geräte. Mhm. Wir haben einen benutzt, der heißt, ist von einer Firma namens Holtec und der braucht keinen Treiber, weil der tatsächlich dieses CDC-ACM unterstützt, was so ein standardisierter USB-Treiber quasi ist. Der ist zum Beispiel auch bei Android Default in allen Androids mit drinne. Das heißt, man kann tatsächlich einfach ein Android nehmen, da gibt's diverse serielle Konsolen-Apps, die installiert man und dann kann man ohne Treiber zu installieren einfach ein USB auf USB-C-Kabel nehmen, sein Android da ranstecken und kann dann auf die Konsole zugreifen. Was natürlich, wenn man irgendwo mal unterwegs ist oder irgendwo auf den Mast hochklettern muss oder an einer ungünstigen Stelle, da muss man nicht immer einen Laptop mit hochschleppen. Ne? Das ist natürlich auch sehr angenehm.
Ja, und die bestückte serielle mit 3,23 Volt-Pegel ist auch direkt daneben und schon bestückt natürlich, so steht sich von selbst.
Genau, dann hast du denn noch weitere Features, die du bewerben möchtest? Oder dann?
So, hört ihr mich wieder? Ist bei mir ist gerade.
Ja, wir hören dich.
Wir hören dich wieder,
genau. Abgestürzt.
Genau. Ja, genau, da war doch meine Bemerkung mit der Seriellen. Das hast du gehört, aber ne, da habe ich jetzt kein Feedback mehr von dir gehabt.
Das genau, also das Serielle ist halt eben mit diesem CDC-ACM, hattet ihr das noch gehört?
Ja, genau, das haben wir noch gehört und dann ist halt noch irgendwie mit TTL-Pegel ist es daneben bestückt, ist der Pin-Header mit RXTX und Ground.
Genau, und das Schöne ist, dass es eben Android halt kann. Ne? Man kann da dann mit dem Android direkt dran, macht das Ganze sehr angenehm. Ja. Die Geräte erscheinen tatsächlich, wenn man sie per USB ansteckt, da gibt es dann so ein Python-Tool. Also es gibt eigentlich eine Windows-App, mit dem man dann die Vendor-ID und so weiter reprogrammieren kann. Wir haben dann irgendwo so ein Python-Tool gefunden, der ODM auch in die Produktionspipeline mit eingebaut, dass die Geräte melden sich dann tatsächlich auch als OpenBRT-1 an, wenn man sie per USB ransteckt. Das muss man natürlich dann halt auch mal machen. Wenn sowas schon geht, ne, dann muss man das auch machen.
Ja. Genau, und es gibt eine Realtime-Clock und es gibt eine Pufferbatterie dafür. Also auch genial.
Und einen externen Hardware-Watchdog haben wir auch mit drin. Es passiert ja immer, ich sage es immer mal wieder, dass dann Geräte da sind, die dann irgendwie nicht sauber rebooten oder wo der Bootraum hängt oder. Mhm. Und das, also wir haben das nicht im Bootprozess drin, aber in dem Moment, wo Linux dann tatsächlich startet, startet der nochmal den Hardware-Watchdog, der auch, ich glaube, 32 Sekunden oder sowas haben wir den eingestellt.
Mhm. Ja, und dann kann man eigentlich, okay, da hat man eine Hardware, die kann man kaufen, da läuft auf jeden Fall OpenBRT drauf und das ist irgendwie top-notch. Und die Platine wird hoffentlich ein langes Leben haben, oder? Also ich meine, wenn das funktioniert, wird das vielleicht einige Jahre lang produziert und man kann auf dem Projekt aufbauen. Oder was meinst du, John?
Ja, denke ich. Also hoffe ich schon. Also ich erwarte jetzt nicht, dass wir 10.000 davon verkaufen. Das wird eine überschaubare Menge sein. Ich persönlich werde die Geräte einsetzen, wo ich nur kann, weil ich habe da einfach Bock drauf, so eine schöne Open-Source-Hardware zu haben. Das Schöne ist, dass der Chip, der da drauf ist, der ist gerade relativ frisch auf dem Markt. Ja, das heißt, bis der dann nicht mehr verkauft wird, da haben wir noch locker 10 Jahre, wird das Ding lieferbar sein. Generell ist das aktuell, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, eine sehr erfolgreiche Hardware. Früher, also in den vergangenen Jahren, war ja immer von Qualcomm dieser 4018, 4019 Dakota war sehr beliebt, oder eben von MediaTek 7621. Das waren ja immer so die Boards, wo wir auch die meisten Support hatten, also wo wir die meisten Geräte supportet hatten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser 7981, dass der quasi in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren relativ viele Leute werden ihn einsetzen. Also man sieht es auf der OpenWRT Mailingliste oder auf der Commitliste, dass jede Woche werden 2, 3 neue Boards im Augenblick committed, die quasi eine ähnliche Hardware haben. Was natürlich schön ist, ja. Also das bedeutet, dass dann auch der Upstream-Support, viele Leute testen das. Und desto mehr Leute an sowas auch rumspielen, desto mehr Bugs werden gefunden, desto mehr Bugs werden gefixt. Was ja gerade das Schöne an Open Source ist.
Genau. Und irgendwann wird One dann von Two ergänzt oder abgelöst.
Ja, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall 1, 2 Monate Pause machen, aber ja, es kribbelt schon unter den Fingernägeln. Es ist halt sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Ja, das fängt damit an, sich aussuchen, welche Farbe soll die Platine haben. Ja, man denkt, das ist so ganz einfach, dann fragt man mal 3 Leute und dann hast du halt, wenn du 3 Leute fragst, 5 verschiedene Meinungen. Dann geht's weiter mit einem Pappkarton. Dann kamen Leute an und sagen, wie soll denn der Pappkarton aussehen? Was soll denn da wo drauf gedruckt werden? Ja, also das hört sich so simpel an, aber es soll ja auch irgendwie schön und ordentlich aussehen. Ja, da muss man sich erstmal Gedanken machen. Das ist jedes dieser kleinen Dinge, kostet dann mal eben 2, 3 Abende. Ja. Ja. Und wenn du davon 20, 30 machen musst, dann bist du quasi mehrere Wochen, Monate jeden Tag irgendwie ein bisschen damit beschäftigt. Aber es hat Spaß gebracht, das war schon schön und ich denke, es wird wahrscheinlich nochmal eine zweite Version geben. Muss man halt gucken, was man da so als High-Level-Konzept quasi nimmt. Ja, will man da wieder einen Access-Point bauen oder vielleicht mehr Richtung Wallplate oder tatsächlich mal so ein High-End-10-Bit-Router oder keine Ahnung.
Ja, ich glaube, da die Community wird wahrscheinlich viele Ideen haben, was man alles bauen kann.
Genau, also wünscht dir was, ne? Das ist natürlich dann das Ding. Ja, ich hätte einfach grün genommen, weil das ist die Farbe ohne Aufpreis für die Platine.
Nee, das kostet tatsächlich nicht extra. Es gab eine Liste von, ich glaube, 24 Farben, aus der man sich eine aussuchen konnte.
Ah, okay.
Okay. Und dann die Sonderfarben, ja, die kosten dann. Ne? Da muss dann extra nochmal ein Topf angemischt werden, aber dann bist du wieder in dem Bereich, wo dann irgendwie so ein 1/2 Liter Chemie irgendwie weggegossen wird, weil sie den halt nicht mehr brauchen. Das will man ja nicht haben.
Nee. Ja, wundervoll.
Genau, unsere Zeit ist...
wir haben noch ein bisschen.
Fast wieder um, wollte ich gerade sagen. 2 Minuten haben wir noch ungefähr.
Genau, also falls wir noch ganz wichtige Dinge vergessen haben zu erwähnen, dann ist es jetzt die Zeit.
Genau, jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ich gucke mal eben ganz kurz, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Was noch kommt, ist eben FCC-Zulassung, dann CE-Zertifikat und ROHS. Wobei CE und ROHS sind relativ einfach, FCC ist ein bisschen aufwendiger.
Ja, und ROHS, damit wird nur bestätigt, dass da halt keine toxischen Chemikalien auf dem Board sind. Also sollte mit modernen Komponenten...
CE, dass man...
Genau, also wenn man...
Ja, genau, dann CE, dass man keinen Stromschlag kriegt, und FCC, dass man nicht irgendwie ins Handyband mit reinpumpt, wie Handy kaputt macht.
Ja. Das sollte möglich sein.
Genau, das sind wahrscheinlich die Dinge, die auch, wo der Hersteller euch unterstützt, weil das will man alles nicht selbst machen, glaube ich.
Genau.
Die lassen das tatsächlich von externen Labors selber machen. Also die machen das nicht selber, sondern die reichen das an externe Labor weiter.
Genau, das, weil die Laborausstattung dann für die jeweiligen Chiphersteller, das kostet alles und man braucht eine spezielle Software, die man halt auch nicht an jeder Straßenecke kriegt. Das habe ich schon alles so mitbekommen mit Sachen von Qualcomm in der Vergangenheit.
Ja, das ist großartig.
Ja. So, das sind jetzt unsere letzten 40 Sekunden. Vielen Dank, dass du dabei warst, John.
Ja, wir freuen uns auf die Geräte. Ich denke auch, dass es im Freifunkumfeld einige Menschen gibt, die interessiert sein werden, das auf jeden Fall auszuprobieren. Und
es ist nicht der billige Jakob irgendwie, den man billig kriegt, aber es ist, ja, wenn man ambitioniert ist, ist es möglicherweise das, was man haben will.
Genau. Gut, dann vielen Dank für dein Engagement, dass du überhaupt die Initiative ergriffen hast, dieses Gerät mitzugestalten. Und danke, dass du hier warst.
Ich habe zu danken.
Ja. Tschüss.